willkommen zum Podcast Manage Musik. Mein Mikro macht hier komische Dinge. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, einen guten Start in die Woche, vor allem, wenn ihr das hier am Montag hört. Ich habe von einigen von euch Nachrichten und auch schon Bilder bekommen, wie ihr das montags immer so schön irgendwie morgens dann mit eurem Kaffee oder Tee im Garten hört oder beim Spazieren oder beim Joggen. Ich kriege immer so wahnsinnig süße Nachrichten von euch. Dafür wollte ich mich einmal bedanken. Und ich habe tatsächlich jetzt auch ein paar Rückmeldungen noch zu anderen Folgen bekommen der letzten Wochen, darunter auch eine Nachricht von einem Hörer, der eine sehr schöne Mail mir geschrieben hat zum Thema Neurodivergenz, der mir die Rückmeldung gegeben hat, wie toll er es findet, dass ich da so klar mit diesen Worten bin und auch mir so klar gemacht habe, dass ich selber Menschen verurteilt habe früher, weil ich das nicht wusste, weil ich... Ja, es war eine sehr schöne E-Mail und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder ein paar echt tolle E-Mails von euch bekommen. Auch mit kritischem Feedback, nicht jetzt negativ im Sinne, sondern wirklich eher so, hey, du, die und die Sichtweise, die hast du da irgendwie ausgelassen. Es wäre schön, wenn du da vielleicht nochmal eine Folge zu machst. Und ich liebe das einfach. Ich bin total dankbar dafür, dass die Menschen, die mit mir in Kontakt treten, die hier diesen Podcast hören, mir erstens natürlich auch liebevolle Feedback-E-Mails schreiben oder per Insta, aber auch, wenn es Kritik gibt, die völlig okay ist, mir das so zurückzumelden, dass ich es gut annehmen kann und sagen kann, hey, du hast vollkommen recht, das tut mir leid, ich wollte niemanden ausschließen und möchte an der Stelle einfach Danke sagen, also sowohl für eure Rückmeldungen als auch für diese für diese Community bin ich sehr dankbar für. Ich habe ja in letzter Zeit auch so ein paar Kritik-Feedback-Sachen bekommen, die nicht so schön formuliert waren, wo ich wieder gemerkt habe, okay, es liegt nicht am Inhalt der Kritik, sondern es liegt einfach am Wie. Darüber möchte ich heute auch so ein bisschen sprechen. Und ich möchte an der Stelle noch was loswerden, weil das gerade mich auch sehr beschäftigt und ich dachte, ich so unter uns hier, ne? Ich habe auf meinem Saskia-Worf-Kanal vor ein paar Wochen ein Reel hochgeladen. Es ist relativ provokant formuliert. Das war auch Absicht und es war mir auch klar, dass es natürlich hier und da ein paar Leute aus ihren Löchern ziehen wird, die mir da irgendeine Scheiße drunter kommentieren. Das war mir bewusst. Und ich will aber kurz dazu was sagen, weil ich das sehr krass finde, was in den letzten Tagen bei mir abging, also auch emotional dahingehend. In Kürze, ihr könnt euch das Reel gerne angucken, das ist auf meinem Saskia-Worf-Kanal, ist ein bisschen weiter, also ist schon ein paar Wochen her, ist momentan, geht es steil, also es ist jetzt bei, ich weiß nicht, 55, 60.000 Aufrufen, was für meine Kanalgröße doch schon recht viel ist. Und ich habe eine Nachricht bekommen gehabt, kurz nach der Hexennacht, wo ich abends noch, glaube ich, also auch in den 1. Mai hinein eine Story gemacht hatte, ich wünsche allen Hexen eine schöne Hexennacht. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem Follower von mir, den ich dann blockiert habe, der mir erstmal schrieb, irgendwie, moin, du Flöte, was ich schon super, also einfach schon so respektlos finde, ja, so, moin, du Flöte, bist du eingeschränkt oder warum glaubst du an Hexen? Und diese Nachricht habe ich in ein Reel gepackt. Ich habe mit der Person dann kurz hin und her diskutiert, habe das aber dann gelassen und habe ihn dann blockiert und habe auf dieses Reel, ich habe diese Nachricht verlinkt und dann habe ich drüber geschrieben, Schatz, ich glaube nicht nur an Hexen, ich bin sogar eine oder ich bin eine. Und habe danach einen Text, ein Zitat, was ich so krass gut fand, was ich vor ein paar Wochen gelesen habe auch, woran man eine Hexe erkennt, Fragezeichen, du musst nur schauen, ob sie einen mächtigen Mann verärgert hat. So, und ich habe da noch eine Caption dazu geschrieben und wir lassen mal den spirituellen Teil aus der Sache raus. Also meinen spirituellen Teil an der Geschichte mit dem Thema Hexen und Magie und Energie und so, den lassen wir mal beiseite. Der eigentliche Hintergrund dieses Reels war klarzumachen, dass wir zwar heute keine Frauen und Männer, es wurden ja auch Männer verbrannt, nicht mehr auf den Scheiterhaufen werfen und verbrennen. Also das macht man heute nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass es noch viele Länder auf der Welt gibt, wo Frauen hingerichtet werden, weil sie Frauen sind. Ja? Mal abgesehen von dem Punkt. Dafür habe ich nun genug mich mit feministischer Literatur beschäftigt, sowohl weltweit als auch in Deutschland mit deutscher Literatur. Und beschäftige mich seit einigen Jahren auch sehr tief mit dem Thema Hexenverfolgung. Hexenverbrennung, das hat auch persönliche Gründe, darüber werde ich hier nicht sprechen, weil das muss ich nicht hier groß thematisieren, aber ich habe mich sehr viel geschichtlich damit beschäftigt, so gut ich es halt konnte, weil so wahnsinnig viel aus dieser Perspektive, die ich gerne hören wollte, gab es gar nicht so viel, was ich gefunden habe, aber ich habe mich sehr eingehend damit beschäftigt. Und in aller Kürze, viele Menschen wissen das, ich sage es trotzdem, es wurden vor allem Frauen verbrannt, es wurden auch Männer verbrannt. Zum einen Menschen, die die heilerische Fähigkeiten in der Form hatten, Hebammen, Frauen, die mit Kräuterheilkunde hantiert haben. Also sagen wir mal so, Hildegard von Bingen wäre ein paar Jahrhunderte später auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ja? Also nennt es, wie ihr wollt. Ich will es jetzt nur in aller Kürze anreißen. Ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und habe in diesem Reel einfach unten drunter noch gepackt, wir haben heute mediale Hexenverfolgung. Und mit Hexenverfolgung meine ich an der Stelle tatsächlich Frauen, die, weil sie Frauen sind, weil sie Dinge tun, die nicht erwartet werden, wo es anders erwartet wird oder wo irgendwelche Menschen, vor allem ganz viele Männer, eine Meinung zu haben, sei es zum Aussehen, sei es zu dem, was die Frau tut, als Mutter, was sie tut oder was sie nicht tut. Frauen werden medial immer noch verfolgt. Im Sinne von, die werden zugespammt mit Nachrichten, mit Kommentaren, mit Hate-Kommentaren. Kriegen Morddrohungen, kriegen Vergewaltigungsandrohungen etc. pp. Und all das habe ich in aller Kürze zusammengefasst, weil ich sagte, es gibt das halt immer noch. Nur werden diese Frauen oder diese Menschen heute nicht mehr auf den Scheiterhaufen gestellt. Das gilt natürlich auch für queere Personen, für Trans-Personen. Also ich habe eigentlich das als Kritik. Es kann sein, dass es vielleicht nicht ganz so klar rüberkam. Vielleicht hätte ich es anders formulieren müssen. Das nehme ich zu mir. Aber das, was passiert ist in den letzten Tagen, als dieses Video steil ging, ist so paradox, weil genau das, was ich da thematisiere in der Caption, ist mir passiert. Ich habe auf einmal einen Haufen von Menschen gehabt, die darunter kommentiert haben. Ich habe stündlich Kommentare gelöscht und Konten blockiert von Menschen, die mich als geisteskrank bezeichnen, als psychisch komplett gestört. Ich müsse meine Medikamente nehmen. Ich müsse irgendwie, also ob ich nicht mehr alle Latten am Zaun hätte. Dann gab es so ein paar frauenfeindliche, misogyne Kommentare und auch sowas wie, da kriegt man ja Lust auf alte brennende Zeiten, also ein Verlangen nach brennenden Zeiten oder wann wirst du verbrannt? Und also sowohl manche, wo ich dachte, die waren vielleicht lustig gemeint, sind es aber nicht. Und dann habe ich Nachrichten bekommen. Und Leute, das hat den Vogel abgeschossen. Was ich da an DMs in meinen Anfragen hatte, hat den Vogel abgeschossen. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wie krass ist das bitte, dass ich in dem Reel darauf aufmerksam machen will, dass wir das immer noch haben, dass Frauen aufgrund ihrer Meinung, ihrer Sichtbarkeit, ihres bloßen Daseins mit dem, was sie denken oder glauben, so beschossen werden. Und dann passiert mir genau das. Und ich habe das so nicht kommen sehen, Leute, wirklich. Ich habe gedacht, gut, da werden mit Sicherheit ein paar Kommentare drunter sein. Mit Sicherheit auch Menschen, die irgendwie nicht verstehen, worum es geht. Aber das habe ich nicht kommen sehen. Und in den letzten Tagen, ich habe dann irgendwann die Kommentarfunktion eingeschränkt, sodass nur noch meine Follower kommentieren können. Seitdem ist Ruhe. Ich fand es krass. Ich fand es richtig krass. Und an der Stelle möchte ich, und ich habe jetzt gestern noch einen Kommentar auf einem anderen Video gehabt, was ich auch wieder krass fand, wo ich darauf aufmerksam gemacht habe und diese Kommentare nochmal gezeigt habe und mir eine Frau unten drunter kommentiert hat, dass das ja nichts mit Frausein zu tun hätte, sondern dass ich das mal in den Kontext bringen müsse und ich hätte da irgendwie behauptet, ich sei eine Hexe und dann müsste ich damit leben, dass ich berechtigt Kommentare bekomme, wie ich sei geisteskrank. Und ich habe den Kommentar gelesen und habe gedacht, wow, und du bist Teil des Problems. Ne, ich habe auch das blockiert, weil ich gedacht habe, boah, nee, auf sowas habe ich ja gar keinen Bock. Mir jetzt auch noch, und ich sei jetzt ja nur in der Opferrolle. Ich soll mich nicht so in die Opferrolle bringen. Und ich denke mir so, ey, ich habe Dutzende Kommentare und Dutzende Nachrichten bekommen. Und von den Nachrichten, da habe ich gar nicht angefangen, mit Vergewaltigungswünschen. Also Männer, die mir wünschen, ich würde vergewaltigt werden. Ich habe nie gedacht, dass das mir mal so passiert, dass ich solche Nachrichten bekomme. Ich kriege das immer halt nur bei Creatorinnen und Influencerinnen mit oder auch gerade Feministinnen, die auf Social Media Content machen, die Aufklärung machen. Ja? Nicht mal polarisieren, sondern, also die die, vielleicht wollen sie auch polarisieren, I don't know, aber die Aufklärung machen, die einfach so krassen Shit geschrieben bekommen. Und ich muss das gerade mal loswerden, deswegen bin ich gerade froh, dass ich diesen Raum hier auch habe, so ein bisschen wie Gruppentherapie hier, Selbsterfahrungsgruppentherapiesitzung. Ich finde das so krass, Leute, was Menschen sich erlauben, anderen Menschen einfach so zu schreiben, ohne darüber nachzudenken, was es auslöst. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Thema heute. Ich habe diese Menschen alle blockiert. Ich will nämlich nicht, dass solche Menschen auf meinem Kanal unterwegs sind. Und ich blockiere weiterhin solche Kommentare. Und ich möchte auch nicht von irgendwem hören, so ja, Zensur und bla, das ist meine Meinung. Ich muss das nochmal ganz, ganz klar sagen. Diskriminierung, Mobbing und diese Art von Kommentaren, Shitmoves, ich habe hier so eine ganze Folge über das Thema Shitmoves gemacht, über das Buch von Iris Gavritsch und Matthias Renger. Das ist keine Meinung. Diskriminierung ist keine Meinung. In dem Moment, wo es Menschen verletzt, was gesagt wird, muss man sich einfach überlegen, ob man mit dem Konter leben kann. Und der Konter kann eben auch sein, dass ich sowas lösche und blockiere und sage, ey, mit dir rede ich schon mal gar nicht, suche schon mal gar nicht. Das ist eine Form von Grenzen setzen. Oder dass man mit dem Konter lebt. Dass wenn Menschen sowas raushauen und dann sich wundern, dass sie jetzt halt eben Konter bekommen von Menschen wie mir, die dann sagen so, und wer bist du, dass du glaubst, mir sowas sagen zu dürfen? Das ist so krass, Leute. Ich finde es so krass und ich finde es auch auf irgendeiner Ebene super traurig, weil diese Menschen ja eigentlich einfach sehr unzufriedene, unglückliche Menschen sind, die ihren Hass und ihre Frust und ihre Wut irgendwie an anderen Menschen auslassen am Ende. Was anderes ist es ja nicht. Und die nicht darüber nachdenken, was solche Aussagen mit anderen Menschen machen. Und das sind dieselben Menschen, die früher als Kids auf dem Schulhof irgendwie die anderen, die etwas, ich sag mal, die anderen Kids, irgendwie von der Seite dumm angelabert haben, die dumme Kommentare gebracht haben. Heute machen die das halt auf Social Media. Und solltet ihr hier zuhören und selber schon mal solche Kommentare verfasst haben, bedenkt einfach, was das mit anderen Menschen macht. Ich glaube nicht, dass mir hier so viele Menschen zuhören, die solche Kommentare schreiben, aber ich sag's einfach mal. Ich sag's einfach mal, bitte bedenkt, dass das, was da geschrieben wird, wenn es im Internet steht, auch wenn es eine Direktnachricht ist, das macht was mit Menschen. Das macht was mit Menschen, die es lesen. Also da kann ich noch so gut abgegrenzt sein. Das habe ich auch gut jetzt gelernt bei dieser Situation wieder, dass mich davon abzugrenzen und zu sagen, ich nehme das nicht zu mir, dass Menschen erstens die Caption nicht gelesen haben, zweitens irgendwie das reininterpretieren, was sie nun mal reininterpretieren wollen oder so hart getriggert sind von dieser Aussage, dass wir eben heute mediale Hexenverfolgung oder am Ende mediale Scheiterhaufen haben, wo Frauen dafür gehatet werden, dass sie da sind und Raum einnehmen oder so, ja. Und das ist keine, da brauchen wir keine Diskussion drüber zu führen, da gibt es Studien über Studien. Sonst würde ich darüber ja nicht so sprechen. So viel feministische Literatur, die ich jetzt gelesen habe, da gibt es weltweit Studien zu. Wir brauchen nicht über den Gender Pay Gap zu diskutieren. Es gibt noch Trilliarden andere Gaps. Ja? Und wie Frauen sozialisiert sind und wie Männer sozialisiert werden in der Regel in den meisten Ländern, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist offensichtlich, wenn man sich damit beschäftigt. Das nur am Rande. Ich wollte jetzt aber keinen Riesenfeminismus-Fass aufmachen. So, das als kleine Einleitung. Als kleine Einleitung, süß. Also als Einleitung zum Thema, worum es mir heute eigentlich geht. Aber es passt so gut, die Überleitung, die ich gerade gebracht habe. Nämlich sich darüber im Klaren zu sein, was Dinge auslösen, die man von sich gibt. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das sich vor allem an Menschen richtet, die unterrichten. Vor allem an Menschen, die Kinder und Jugendliche unterrichten. Denn ich habe von einer guten Freundin, die zwei Mädels, also zwei Kinder hat, die in der Musikschule sind, eine Geschichte erzählt bekommen. Ich werde die jetzt hier nicht groß ausbreiten. Aber ich bin durch diese Geschichte, die sie mir erzählt hat, wieder an den Punkt gekommen, wo ich sagte, da muss ich eine Podcast-Folge drüber machen. Und zwar gerade an alle Musikpädagoginnen und Pädagogen da draußen, die hier zuhören, die unterrichten, die vor allem 1:1 unterrichten. Bedenkt, was ihr sagt. Denkt lieber zweimal darüber nach, was ihr von euch gebt. Vor allem, wenn es um Feedback und Kritik geht. Bedenkt, was eure Aussagen mit den Kindern machen und den Jugendlichen. Dass viele Kinder und Jugendliche das komplett ungefiltert aufnehmen. Also gerade Kinder, bei Jugendlichen ist es nochmal ein bisschen anders. Aber gerade bei Kindern, die nehmen das wie ein Schwamm auf. An der Stelle ein riesen Filmtipp, Alles steht Kopf. Vor allem Alles steht Kopf 2. Da finde ich es genial dargestellt und mit den Überzeugungen, den inneren Überzeugungen, die meine Identität ausmachen. Wenn es um so Sachen geht wie Auftreten, Klassenkonzerte, ne, also vielleicht der erste Auftritt von Kindern, die vor Publikum spielen oder generell so dieses Thema vor Leuten spielen und singen. Ihr glaubt nicht, wie viele Menschen ich schon entweder im Coaching, Mentoring hatte oder mit denen ich so eins zu eins über sowas gesprochen habe, auch mit Freundinnen und Freunden, wo wir irgendwann an diesem Kern waren, warum sie so Lampenfieber haben, warum sie so aufgeregt sind, warum sie so Angst haben, auf die Bühne zu gehen und sich zu präsentieren und, und sichtbar zu sein. Warum auch viele Menschen Angst haben, sichtbar auf Social Media zu sein. Ja, auch das hängt oft zusammen. Wir sind ganz, ganz oft kommen wir irgendwann an diesen Punkt in der Kindheit, wo irgendeine Lehrkraft und schlimmstenfalls natürlich auch noch eine eigene Lehrkraft, die bei uns irgendwie den Musikunterricht gemacht hat, wo eine Lehrkraft so einen Satz rausknallt wie, nee, dafür bist du noch nicht gut genug. Nee, das Stück ist noch nicht so weit. Da kannst du noch nicht, das kannst du noch nicht. Oder die ganzen Menschen, die glauben, sie könnten nicht singen, weil ihnen irgendwann mal eine Sängerin, eine Chorleiterin oder Gott weiß, irgendeine Lehrkraft sowas raushaut wie, boah, das klingt aber fürchterlich. Wenn ihr unterrichtet, bedenkt, was ihr sagt. Und bedenkt, was es für Langzeitfolgen für diese Menschen haben kann, dass wenn man in der frühen, also gerade so zwischen 5 und 10, wenn man diese Altersklasse im Einzelunterricht unterrichtet oder im Partnerunterricht und man knallt so einen Satz raus wie, dafür bist du noch nicht gut genug oder whatever it is, wenn es um Auftreten geht zum Beispiel, dann darf man sich nicht wundern, wenn dieser Mensch 10 Jahre später ein Referat halten soll, eine mündliche Prüfung hat oder dann eben vielleicht sogar musikalisch das beruflich machen will und auf die Bühne geht und die ganze Zeit denkt, ich bin nicht gut genug. Weil in diesen Momenten wird dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung implementiert im System. Wenn eine Lehrkraft, der man vertraut, die die Expertise hat, sowas sagt wie, das kannst du noch nicht oder du bist noch nicht so weit oder wie gesagt, was auch immer es ist. Oder man hat einen Auftritt und der war vielleicht nicht so der Knaller und man bekommt danach noch mit einem Baseballschläger verbal obendrauf. Na, also man hat eine schlechte Erfahrung und anstatt, dass eine Lehrkraft dann aufbauend danach ist und sagt, hey, das kann passieren, es ist völlig okay, das ist nicht schlimm, es ist niemand umgefallen, ja? Niemand tot umgefallen, weil du falsche Töne gespielt hast oder rausgeflogen bist. Also das quasi abzufangen, sondern dann auch noch irgendwie nachzutreten. Weil, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, Lehrkräfte in ihrem Ego gefangen sind, das nicht möchte, dass sie schlecht dastehen als Lehrkräfte. Dass wenn die Schülerinnen und Schüler sich bei einem Konzert zum Beispiel nicht so präsentieren, wie sie es könnten oder eben vielleicht halt wirklich sich verspielen oder rausfliegen oder whatever it is und dann in ihrem Ego hängen und sagen, boah, scheiße, jetzt denken bestimmt alle, ich bin eine schlechte Lehrerin oder ein schlechter Lehrer. Oh, wo soll ich da anfangen? Also, ich weiß, dass alle, die hier zuhören, die auch schon länger zuhören, sich mit den Themen ja schon entweder durch mich oder auch durch andere Menschen auseinandergesetzt haben und vielleicht hier und da mal reflektiert haben. Wenn ich jemanden unterrichte im 1:1, dann geht es nicht um mich. Und ich weiß, es mag vielleicht die eine oder andere Person jetzt ein bisschen triggern, dass ich das sage, weil das Ego sich dann meldet und das Ego dann sagt, ja, was denkt ihr jetzt, was sie da sagt? Diese Stimme ist euer Ego übrigens, ja. Sagt herzlich willkommen. So. Wenn ich jemanden unterrichte, egal wie alt diese Person ist, dann geht es nicht um mich. Es geht nicht um meine Reputation, es geht nicht darum, wie mich andere Leute sehen, es geht nicht darum, wie erfolgreich diese Schülerin der Schüler wird, damit ich mich damit schmücken kann. Darum geht es nicht. wenn es dir darum geht, dann willkommen, dann bist du voll in deinem Ego-Lauf gefangen, der sich nur um sich selbst dreht und sagt, ja, aber wenn die Schülerin sich auf der Bühne verspielt, dann denken ja alle, ich habe da was vermasselt. Was niemand denkt übrigens, just saying. Und wenn das jemand denkt, dann ist die Person auch in seinem Ego gefangen. Ja. Wenn ich jemanden unterrichte, dann geht es um diese Person, um dieses Kind, um diesen Jugendlichen, um diesen Menschen. Und ich möchte dazu aufrufen, sich klarzumachen, was für eine unglaublich hohe Verantwortung wir vor allem im 1:1 haben mit Kindern und Jugendlichen. Und was alles für Sätze fallen können, die ewig lang, bis diese Menschen sich dann irgendwann mal damit beschäftigen, in deren Identität hängen und sich selber über was sagen, wie ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, über ich kann das nicht, habe ich ja auch schon gesprochen, dann habe ich mich wohl nicht genug angestrengt, dann war es einfach wieder nicht genug. Ich bin einfach nicht genug. Ich bin ein wertloses Stück Scheiße. Etc. pp. Whatever it is. Es wird sich irgendwann implementieren. Und wenn dieser Glaubenssatz dann auch noch gefüttert wird von anderen Erwachsenen, von Lehrkräften, von den eigenen Eltern, von der eigenen Familie, von den Geschwistern, dann ist es irgendwann Teil der Identität zu glauben, ich bin nicht gut genug dafür. Oder ich habe Angst, dass Menschen über mich urteilen und sagen, die ist nicht gut genug dafür. Das ist ein hochkomplexes Thema. Also ich habe ja über Lampenfieber hier schon gesprochen. Ich habe hier überhaupt schon über das Thema Ängste, Angststörungen, Panikattacken. Ich habe ja schon diese Sachen aufgemacht. Ich will an der Stelle einfach nur mal an die Pädagoginnen und Pädagogen, die hier zuhören und auch angehende Pädagoginnen und Pädagogen appellieren, bedenkt, was ihr sagt. Macht euch einen kurzen Moment klar, wenn ich das jetzt so raushaue, was ich da sage. Was macht das mit meiner Schülerin, mit meinem Schüler? Und wenn es komplett ungefiltert rauskommt, dann seid ihr voll im Ego. Und wenn jemand die ganze Zeit in der Ich-Formulierung sowas sagt wie, und mir laufen immer die Schüler weg und es will ja gar niemand bei mir. Ne, wenn dann jemand in so einer Opferrolle hängt, und dann sein Ego-Shit auf Kinder und Jugendliche abwälzt und das dann quasi an denen hängen lässt. Ich werde zur Furie, Leute. Ich werde zur Furie. Ich kann das nicht mehr. Wenn ich sowas höre, geht mir so die Hutschnur hoch, weil ich mir denke, diese Verantwortung nimm bitte wieder zu dir zurück. Und auch beim Thema Üben. Das war nämlich auch so ein Ding. Ich weiß, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Das ist auch in Ordnung. Darf auch unterschiedliche Ansätze haben als Pädagogin oder als Pädagoge. Wenn eure Schülerinnen und Schüler das Instrument zu Hause überhaupt nicht anfassen, dann kann das natürlich auch Gründe haben in der Pubertät, wie die haben gerade andere Gedanken und deren Gehirn baut sich komplett um. Adoleszenz lässt grüßen. Mache ich vielleicht auch mal eine Folge zu. Habe ich nämlich meine Abschluss, pädagogische mündliche Abschlussprüfung drüber gehalten über das Thema. Es kann aber auch einfach sein, dass den Kindern die Lust daran fehlt, das Instrument zu Hause anzufassen. Und ich rede nicht von regelmäßigem Üben jetzt so, als wenn das Ziel ist, dann ja, dann kann man sich gut überlegen, warum man das braucht. Und wenn das Kind oder der Jugendliche nicht so die Ambitionen hat. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, viele meiner Schülerinnen und Schüler üben oder spielen zu Hause, weil sie Spaß dran haben und weil sie da Lust drauf haben. Und wenn sie die intrinsische Motivation packt, dann tun sie es und wenn nicht, dann tun sie es nicht. Und wenn sie gezwungen werden, dann bleibt das ewig irgendwann in diesem... Anderes Beispiel an der Stelle. Hört euch mal um in eurem Umfeld, wie viele Erwachsene ihr kennt, die mal irgendwann Unterricht hatten als Kinder und Jugendliche und die dann solche Sätze raushauen wie, ja, ich habe mal Klavier gespielt, aber ja, auch irgendwie habe ich dann... Und irgendwann keine Lust mehr gehabt und meine Lehrerin war auch irgendwie so streng, die wollte mal, dass ich so viel übe und irgendwie habe ich dann keine Lust mehr gehabt und dann habe ich aufgehört. Oder ja, mir hat irgendwie die Zeit zum Üben gefehlt und deswegen habe ich aufgehört. Leute, es ist kein Grund, mit dem Instrument aufzuhören, weil man nicht mehr so viel Zeit hat zu üben. Aber die meisten Menschen haben einfach keinen Bock, sich unter Druck setzen zu lassen oder sich unter Druck selbst zu setzen. Und einfach mal rundfragen, wie viele Erwachsene ich auch schon im Unterricht hatte, die dann wieder angefangen haben als Wiedereinsteiger, die mir das erzählt haben, was sie in ihrer Kindheit und Jugend für eine Lehrkraft hatten. Ich weiß, es ist eine völlig andere Zeit. Mir ist klar, dass sich das gerade auch stark ändert und dass viele, viele junge Pädagoginnen und Pädagogen ganz anders rangehen an das Thema. Deswegen will ich nochmal dazu appellieren, bedenkt, was die Aussagen, die ihr euren Schülerinnen und Schülern entgegenbringt, für Auswirkungen haben können. Und deswegen ist mir es so wichtig, das Thema persönliche Weiterentwicklung, innere Arbeit, innere Heilungsarbeit, innere Kindsarbeit, das sind natürlich alles psychologische Themen, das mit sich selbst auseinandersetzen, Selbstreflexion, das hier in diesen Podcast zu bringen und das in die Musikwelt zu bringen und in die Musikerinnen und Musikerwelt, die unterrichten, damit da sich was ändert. Denn um reflektiert zu unterrichten, brauche ich vorher innere Arbeit. Das kann mit einem Therapeuten, einer Therapeutin sein, das kann mit einem Coach und einer Coachin sein, das kann auch in einer Gruppe sein, wo man sich irgendwie austauscht, wo man sich einfach selbst reflektiert. Leute, es gibt Gründe, warum Psychologen und Psychologinnen Supervision haben, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist quasi ja, ein Austausch, entweder in der Gruppe oder im 1:1, bei einem anderen Therapeuten oder einer anderen Therapeutin, um seine Arbeit zu reflektieren, um vielleicht auch über Themen zu sprechen, die einen belasten und das in einem sicheren Raum und auch eine Rückmeldung zu kriegen zu bestimmten Themen, Fragen zu beantworten. Ich finde, Supervision sollte für Pädagoginnen und Pädagogen Pflicht sein. Dann hätten wir auch ein paar Probleme weniger. Ganz ehrlich. Und sowohl für Menschen, die in Musikschulen arbeiten oder die privat unterrichten, aber auch für Menschen, die an Regelschulen unterrichten. Grundschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, Fachabitur, Berufsschule, whatever it is. Menschen, die Menschen unterrichten, sollten Supervision machen, sollten sich mit sich auseinandersetzen, sich mit den eigenen Themen, den eigenen Triggern auseinandersetzen und den eigenen Ängsten und den eigenen Emotionen und den eigenen, ne, so. Und so viele Therapeuten und Therapeutinnen haben wir nicht in Deutschland, wie wir bräuchten, um den ganzen Shit aufzuarbeiten, der letzten Jahrzehnte und der letzten Generation, der jetzt noch in den Menschen steckt. Darauf einen Schluck Kaffee. So, also ich möchte dazu appellieren, sowohl mit dem Thema mit dem Social Media, was ich am Anfang erzählt habe, als auch jetzt mit der Unterrichtsthematik. Bedenkt, was eure Worte mit anderen Menschen machen. Worte haben Macht und je jünger die Menschen sind, die vor euch sitzen oder vor euch stehen, umso mehr saugen sie einfach auf. Sie saugen wie ein Schwamm auf und sie nehmen das auf und sie halten das für die Wahrheit. Und noch ein kleiner Tipp an der Stelle, aus hirnphysiologischen Gründen muss ich das auch mal rausknallen, weil das vielen Lehrkräften nicht bewusst ist. Kinder verstehen keinen Sarkasmus. Kinder verstehen keine Ironie. Das Verständnis dafür entwickelt sich so zwischen, kommt ein bisschen aufs Kind oder auf die Person an, so zwischen 11 und 13, bis sie dann irgendwann auch selbst Ironie und Sarkasmus verwenden, dauert es ein bisschen. Aber bis sie es verstehen, also so ab der 6., 7. Klasse von der Altersklasse her, kann man Sarkasmus und Ironie verwenden und die verstehen das auch. Wenn die jünger sind, verstehen die das nicht. Die nehmen das für voll. Die nehmen das ernst. Die können das nicht verarbeiten. Die verstehen nicht, dass das ein Witz ist. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele, ich sag mal, negative Glaubenssätze aus solchen Situationen herauskommen, wo auch Eltern oder Lehrkräfte Witze machen. Gar nicht mal nur so wirklich so Konfliktsituationen, sondern irgendwelche Witze machen und denen nicht bewusst ist, dass das Kind das nicht als Witz empfindet. Und nicht versteht, dass das eigentlich ein Spaß gewesen sein soll. Denn auch Witze können verletzen, selbst wenn man weiß, es ist Ironie und Sarkasmus. Ich will es nur noch mal sagen, weil ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist. Und mir war das zwar, also ich habe das irgendwann mal gelesen, aber mir wurde es erst so richtig bewusst, als ich mich so intensiv mit dem Thema Adoleszenz beschäftigt habe. Also der Gehirnentwicklung vom Kind zum Erwachsenen. Was da alles umgebaut wird. Dass ein der komplette Frontallappen komplett auf links gedreht wird und deswegen auch die Impulskontrolle in dieser Zeit einfach nochmal schwierig ist. Also, dass das einfach zum Teil gar nicht, dass sie es nicht können. Nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil sie irgendwie sich nicht unter Kontrolle haben, sondern weil sie können nicht anders. Sie können nicht anders. Es ist so. Und dasselbe gilt eben mit diesem Thema Sarkasmus und Ironie. Da muss man einfach aufpassen, was wir sagen, wenn wir unterrichten. Aufpassen, was sage ich zu meinem Kind, was sage ich zu meinem Erwachsenen, Jugendlichen. Wie spreche ich mit denen? Bedenkt, dass das, was ihr aussprecht, bei dem anderen eine Reaktion zur Folge haben kann. Und dazu möchte ich appellieren. Weil ich bin so ein bisschen, ich bin nicht mehr ganz so schlimm, aber ich bin ein bisschen wie ein Storch im Salat, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich super vorsichtig auch manchmal bin und mir sehr, sehr gut überlege, wie das ankommt. Selbst wenn ich Real Talk mache, wenn ich sehr, sehr klar ausspreche, was ich denke, schaue ich, dass ich es so formuliere, dass es nicht verletzend ist, dass es nicht gegen eine einzelne Person gerichtet ist oder gegen eine Personengruppe irgendwie so gegenschießt, sondern ich versuche das immer so zu formulieren, dass klar ist, das ist eine klare Meinung, ein klares Statement, ohne verletzend zu sein. Und ich habe mir da einfach so dermaßen viel Arbeit gemacht und sehr viel Gedanken gemacht und reflektiert. Und auch mir passiert das manchmal, dass ich Sätze raushaue, wo ich danach denke, boah, ey, das war jetzt irgendwie auch nicht so dein geilster Moment. Und dann kann ich aber zu dem Menschen hingehen, zu dem ich das gesagt habe und sagen, hey du, ich habe das und das da irgendwie eben, das tut mir total leid, ich hoffe, du hast das nicht missverstanden oder, ne? Aber allein diese Reflexion, sich klarzumachen, das, was ich da gerade gesagt habe, könnte verletzend sein, könnte irgendwie in einem Menschen was auslösen. Ich habe das Gefühl, das machen ganz viele Menschen, die sind einfach scheißegal. Und dazu möchte ich appellieren. Bedenkt, was ihr sagt, denn Worte haben Macht. Worte haben Macht. Egal, ob sie geschrieben werden oder gesagt werden. Geschrieben ist manchmal noch ein bisschen härter. Ich spreche jetzt aus Erfahrung mit den Kommentaren. Das ist sehr, sehr schwer für mich gewesen, das von mir wegzuhalten und das nicht an mich ranzulassen, emotional. Und als Mensch mit Missbrauchserfahrung zu lesen, dass ein 45-jähriger Familienvater mir eine Vergewaltigung wünscht, das ist hart. Das ist hart. Ich bin sehr froh, dass ich so einen guten Therapeuten hatte und habe, auch immer noch mit dem in Kontakt stehe, dass wenn sich bei mir dann nochmal alte Emotionen und alte Bilder hochkommen, dass ich da jemanden an der Hand habe. Aber genau das meine ich, dass Menschen aus dem Frust heraus, aus der Wut heraus, weil sie auf irgendeiner Ebene getriggert sind, mir sowas schreiben oder anderen Frauen oder anderen queeren Personen oder überhaupt Menschen sowas schreiben. Mir fiel es im Traum nicht ein, jemanden so zu beleidigen und jemandem Gewalt zu wünschen oder auch sogar anzudrohen. Ich habe das, wie gesagt, immer nur bei anderen Menschen oder vor allem bei anderen Frauen gesehen, dass sie darüber gesprochen haben, was für krasse Kommentare sie zum Teil kriegen oder eben Nachrichten von Menschen. Das selber zu lesen, ist echt knüppelhart. Und da habe ich das wieder gemerkt, deswegen auch eben diese Folge heute. Worte haben Macht. Und ich bin jetzt in einem guten State of Mind. Ich bin nicht mehr so wund und so verletzlich, wie ich das vor ein paar Jahren war. Weil wenn ich diesen Kommentar vor 2 Jahren bekommen hätte, der hätte mich zerrissen. Leute, der hätte mich zerrissen. Hier hätte ich eine Woche lang nichts mehr hinbekommen. Wäre ich psychisch komplett am Ende gewesen. Und auch zu lesen, so du bist geisteskrank oder geh in die Psychiatrie oder nimm deine Medikamente. Und zu wissen, dass diese Menschen das als Beleidigung meinen und nicht klar ist, wie vielen Menschen es da draußen gerade psychisch nicht gut geht und die sowas lesen und dann denken, oh Gott, bin ich irgendwie falsch, muss ich mich dafür schämen. Nein, musst du nicht. Wenn du das jetzt hier hörst, dann bitte lass dir von mir gesagt sein. Ich habe 3 Jahre Therapie hinter mir. Ich bin immer noch in Selbsterfahrungsgruppen, wo ich mich mit diesen Themen beschäftige, mit meinen Themen, mit meinen Traumata beschäftige. Und es kommen immer auch wieder neue Situationen, gerade aus meiner Schulzeit hoch, wo ich manchmal denke, was in Gottes Namen haben diese Lehrkräfte da getan? Und aber auch so viel Selbstermächtigung mittlerweile zu haben, zu wissen, ich kann das verarbeiten, ich kann das heute mit Methoden verarbeiten und brauche dafür jetzt in Anführungsstrichen nicht jede Woche zum Therapeuten zu laufen. Und ich spreche ganz offen darüber, dass ich in Therapie war. Und wenn du das hier hörst, du bist nicht falsch, du musst dich nicht dafür schämen, wenn es dir psychisch nicht gut geht. Wenn du eine Depression gerade durchlebst oder durchlebt hast oder depressive Phasen hast oder ein Burnout oder eine Traumafolge, akute Belastungsstörung, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, was auch immer es ist, du musst dich dafür nicht schämen, du musst dich dafür nicht rechtfertigen und du bist nicht schuld. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message zum Abschluss. Du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld an dem, was dir passiert ist. Ich hoffe, das erreicht die richtigen Menschen. Und für die Menschen, die jetzt hier zuhören und denken, hä, wovon redet sie? Ich wünsche jedem, dass er oder sie nicht solche Erfahrungen in seiner Kindheit, Jugend oder in seinem Erwachsenenalter gemacht hat. Aber für die Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, das als Beleidigung zu verpacken und zu sagen, ja, geh mal in die Psychiatrie oder du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, das als witzige Beleidigung zu machen, das ist nicht witzig. Und es ist nicht okay, das zu schreiben, weil in dem Moment, wo man das in irgendwelche Kommentarspalten knallt, lesen das Menschen, die betroffen sind. Genauso wie wenn misogyne Kommentare geschickt werden, das lesen Frauen. Und das triggert die. Oder wenn man Queerfeindlichkeit in den Kommentaren findet, Transfeindlichkeit, das lesen Menschen. Und Menschen sind davon betroffen und das macht die fertig. Das muss nicht mal die Person sein, an die man es gerichtet hat. Also Worte haben Macht, bedenkt, was ihr sagt, bedenkt, was ihr schreibt und überlegt euch, ob ihr damit Menschen absichtlich verletzen wollt oder auch unbewusst verletzen wollt. Denn das ist in eurer Verantwortung. Ich kann nicht irgendwas rausknallen, jemandem was entgegenbraten und sich dann irgendwie wundern, wenn diese Person kontert und sagt so, das hat mich verletzt, was du gesagt hast. Und wenn du dann sagst, ja, ist mir doch egal. Und wie gesagt, du bist ein ignorantes Arschloch, wenn du sowas raushaust. Und es dir dann egal ist, dass es gerade verletzend war. Und nur weil diese ganzen Minderheiten, diese ganzen marginalisierten Gruppen nun jetzt aufstehen und sagen, es reicht jetzt mit der Diskriminierung. Und dass plötzlich ganz viele privilegierte Menschen, vor allem Männer, gibt, die dann sagen, ne. Das ist gerade, was wir sehen. Ja? Das ist gerade, was wir kollektiv überall sehen. In den Kommentarspalten, in Talkrunden etc. Wenn Menschen sich erheben aus marginalisierten Gruppen und sagen, das erlebe ich, dann muss ich mir anhören, dass irgendeine andere Person mir sagt, ja, du fühlst dich auch wohl in der Opferrolle, ne? Ich muss so denken, oh mein Gott. Du hast nichts verstanden. Du hast nichts verstanden. Deswegen bedenkt, was ihr sagt, bedenkt, was ihr aussprecht, bedenkt, was ihr anderen Menschen entgegenbringt. Es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Aktion, Reaktion an der Stelle. Und wenn die Reaktion, wenn ihr die nicht mitbekommt, heißt das nicht, dass es keine Reaktion gibt. Kann auch sein, dass diese Menschen sich dann selber verletzen. Ich rede jetzt nicht von Ritzen, sondern ich rede davon, dass sich Menschen dann selber fertig machen und sich selbst die Schuld daran geben, dass sie gerade diskriminiert wurden. Ja? Siehe, kurzes Kleid, darfst du dich auch nicht wundern, wenn. Das ist nämlich zum Beispiel so ein Satz. Und da wundern wir uns, dass Frauen, die Missbrauchserfahrung haben, sich nicht äußern und nicht zur Polizei gehen. Weil der erste Satz, den sie dann bekommen in so einem Verhör, ist, es ist wirklich dann wie ein Verhör, was hatten sie an? Es passiert immer noch. Und das ist einfach diskriminierende, misogyne Kackscheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Und ja, abschließend, bedenkt, was ihr sagt, bedenkt, was ihr aussprecht. Und für alle anderen, für alle Menschen, die in irgendeiner Form sich psychisch nicht gut fühlen gerade oder auch mal gefühlt haben, ihr seid nicht schuld und ihr seid nicht falsch. Ihr müsst euch dafür nicht schämen. Ihr seid nicht allein. So, damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, nächste Woche wird es mal wieder ein bisschen lustiger und nicht ganz so ernst. Guck mal, was ich da so rausknall. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Bis dann.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.